Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Es gab vielleicht mal Zeiten, in denen der Aufstieg zum Schulleiter, zur Schulleiterin für viele Lehrkräfte erstrebenswert war. Inzwischen ist das aber nicht mehr so. Um neue Schulleitungen zu gewinnen, braucht es inzwischen kreative Lösungen. Dafür schauen wir in dieser Sendung in die Niederlande und dann nach Hamburg. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Allein in Nordrhein-Westfalen haben mehr als 420 Schulen keine Schulleitung. Das sind knapp 9% aller öffentlichen Schulen. Mit pädagogischem Personal allein lassen sich diese Lücken wohl kaum noch schließen, denn auch Lehrkräfte fehlen inzwischen vielerorts. Die nordrhein-westfälische Schulministerin Dorothee Feller will deshalb versuchen, Seiteneinsteiger für den Leitungsjob zu gewinnen. Dieses Modell gibt es schon seit einigen Jahren in den Niederlanden. Dort hat sich meine Kollegin Andrea Lug bei Schulleitungen umgehört, wie das Modell in der Praxis angenommen wird und wie es auch funktioniert.
Ein Schulleiter hat eigentlich zwei Rollen. Die einer pädagogisch-didaktischen Leitung, also er entwickelt zusammen mit seinem Team eine pädagogische Vision. Und daneben erfüllt er Managementaufgaben. Das betrifft vor allem das Personal.
Karin Strauß ist die Vorsitzende des niederländischen Schulleiterverbandes AVS. In unserem Nachbarland will man den Schulen viel Eigenständigkeit geben. Aber das hat im Laufe der Zeit eben auch zu immer mehr Managementaufgaben geführt. Zudem herrscht auch in den Niederlanden ein extremer Lehrer- und auch Schulleitermangel. Deshalb gibt es seit einigen Jahren Programme für Seiteneinsteiger. Damit sollen mehr Interessenten für den Job gefunden werden. Wer aus anderen Bereichen kommt, kann eine berufsbegleitende oder Vollzeitweiterbildung machen. Das ist das Modell, über das auch in Deutschland nachgedacht wird.
Wenn man als Seiteneinsteiger eine Ausbildung zum Schulleiter macht, dann wird auch viel Wissen über den Unterricht vermittelt. Managementkenntnisse haben viele Seiteneinsteiger schon, weil sie vorher in einem anderen Bereich als Manager gearbeitet haben.
Carmen Kortekas leitet eine Grundschule in einem kleinen niederländischen Ort. Natürlich gibt es auch in den Niederlanden eine Debatte darüber, dass plötzlich Menschen, die nicht aus dem Schulbetrieb kommen, eine Schule leiten sollen. Schließlich sei die Arbeitskultur hier doch deutlich anders als in anderen Bereichen. Carmen Kortekas kennt ein Beispiel.
Das war jemand, die hatte in der Pflege gearbeitet und die Frau brauchte die Unterstützung des Teams, um die Anforderungen einer Schule und des Unterrichts kennenzulernen. Sonst hätte es nicht funktioniert. Aber zum Beispiel die Personalführung, das konnte sie schon sehr gut, denn da ist nicht so ein großer Unterschied zu anderen Bereichen.
Ja, das ist, denke ich, nicht so verschillend.
Ein Seiteneinsteiger in dem niederländischen Modell konzentriert sich stärker auf die Managementaufgaben. Was die pädagogischen Aufgaben angeht, sind die Lehrer dann stärker gefragt. Und?
Wir haben in den Schulen oft auch sogenannte interne Begleiter. Das sind häufig erfahrene Lehrkräfte. Die sind wirklich Experten in der pädagogisch-didaktischen Ausrichtung. Wenn also ein Schulleiter in diesem Bereich nicht so stark ist, dann wird er mit so einem eng zusammenarbeiten, um festzulegen, was die Schule braucht, um sich zu entwickeln.
Es gibt also in den Niederlanden die Möglichkeit, die Leitungsaufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen. Das Interesse am Seiteneinstieg in die Schulleitung ist auf jeden Fall da, sagt Karin Strauß.
Vor allem bei Menschen, die einen Sinn in ihrer Arbeit suchen, aber auch solche, die schon lange in einer anderen Branche mit befristeten Verträgen arbeiten. An Schulen kommt man auch als Seiteneinsteiger recht schnell in einen festen Job.
Und die Bezahlung entspreche ungefähr der im mittleren Management in anderen Bereichen. Inzwischen seien die Ausbildungen viel besser geworden. Auch wenn es da noch einiges zu tun gäbe, so Karin Strauß. Wenn es in Deutschland Seiteneinsteiger im Schulleiterjob geben soll, dann könnte man in den Niederlanden einiges lernen. Delegationen aus Nordrhein-Westfalen sind jedenfalls schon da gewesen, um sich das Modell anzuschauen.
Um mehr vakante Stellen von Schulleitungen zu besetzen, bietet sich zum Beispiel, wie eben gehört, das niederländische Seiteneinsteigermodell an. Es gibt aber auch das Hamburger Modell, so nenne ich das jetzt mal, das ermöglicht Schulen, eine Verwaltungsleitung einzustellen. Denn der Job einer Schulleitung würde vielleicht schon für viele Pädagoginnen und Pädagogen attraktiver, wenn sie sich weniger um bürokratische oder verwaltungstechnische Aufgaben kümmern müssten. Wie Schulleitungen davon profitieren, darüber habe ich mit Christian Borg gesprochen. Er leitet das Heinrich-Heine-Gymnasium in Hamburg und wird seit 2021 von einer Verwaltungsleitung unterstützt. Und zunächst wollte ich von ihm wissen, welche Aufgaben sie ihm im Schulalltag konkret abnimmt.
Ja, das ist tatsächlich von Schule zu Schule ein bisschen unterschiedlich. Bei uns ist es so, dass die Verwaltungsleitung tätig ist in dem Bereich Personal, Personaleinstellung, Findungsverfahren. Sie macht zum Beispiel die ganzen Honorarverträge, die wir haben. Wir kooperieren nicht mit externen Anbietern für die Ganztagsangebote, sondern machen alles selbst. Und die Verträge in diesem Bereich von Ganztag, aber auch Lernförderung zum Beispiel, das macht meine Verwaltungsleitung. Sie unterstützt mich eben auch bei den ganzen Einstellungsverfahren. Das ist recht aufwendig, auch sehr bürokratisch. Das ist wirklich hilfreich. Sie ist aber auch tätig im Bereich der Organisationsplanung und Umsetzung. Also plant zum Beispiel die Lernentwicklungsgespräche. In anderen Bundesländern sind das so die Elternsprechtage. Sie ist beteiligt bei Veranstaltungsplanungen, Tag der offenen Tür, solche Dinge, Infoabende. Und sie ist ganz, ganz wichtig bei reinen Verwaltungstätigkeiten, Etatbeschaffung, macht zum Beispiel auch die gesamte Lehrmittelverwaltung. Das heißt, da geht es um die klassischen Schulbücher, um E-Books, um Workbooks, Arbeitshefte und dergleichen. Die Planung und Abstimmung mit den Fachleitungen, die Umsetzung, das ist recht komplex, recht zeitaufwendig und auch recht bürokratisch, dieser gesamte Etat- und Budgetbereich, weil wir als staatliche Schule natürlich zu Recht die Verpflichtung haben, sehr sparsam mit den Steuermitteln, die uns zur Verfügung stehen, umzugehen. Und ja, der Nachteil dabei ist, dass vieles dann doch bürokratisch ist.
Jetzt haben Sie schon eine ganze Liste von Entlastungen aufgezählt. Ich glaube, fast 2 Minuten lang. Und da könnten Sie wahrscheinlich auch noch ein paar Punkte dran setzen, nehme ich an.
Richtig.
Was heißt das jetzt konkret für Ihren Alltag? Also wofür haben Sie jetzt mehr Zeit?
Nun, gute Schule hängt eben daran, dass das Kollegium eine pädagogische Vision verfolgt und dass sehr viel gesprochen wird zwischen Leitung und den Kolleginnen und Kollegen. In unserem Fall ist es zum Beispiel so, dass wir über die letzten Jahre ein sehr detailliertes und umfangreiches Konzept der Begabungsförderung umsetzen und entwickelt haben, das eben die leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler, aber tatsächlich auch alle anderen möglichst individuell Angebote und Förderungen bekommen. Das kann auch nicht von Leitung geleistet werden, sondern da muss ein ganzes Kollegium hinterstehen. Und dieser Bereich der Qualitätsentwicklung, dafür habe ich jetzt mehr Zeit und brauche weniger im Bereich der Personalführung zum Beispiel, um Ausschreibungen zu machen und Findungsgespräche zu planen, sondern kann eben tatsächlich die Gespräche führen. Und das bringt unser System deutlich mehr voran.
Das heißt, Ihr ganzes Team, also das ganze Kollegium, profitiert letztendlich.
Richtig. Und was ja noch wichtiger ist, die Schülerinnen und Schüler. Das gibt Schulleitungen die Möglichkeit, eben bessere Schule zu führen, zu entwickeln. Und das ist ja unsere Aufgabe, dass wir guten Unterricht, gute Schule machen. Dafür brauchen wir Zeit und dafür ist auch wichtig, dass Leitung nicht mit bürokratischem Klein-Klein gebunden ist, sondern möglichst viel davon delegieren kann, um die wichtigen Dinge zu machen.
Nun klingt das ja erstmal alles ganz positiv. Eigentlich würde man sich wünschen, dass jede Schule in Hamburg, wir reden ja jetzt über Hamburg, so eine Verwaltungsleitung einstellt, macht aber nicht jede Schule. Warum nicht?
Das stimmt. Das ist eine Frage der Finanzierung und auch eine Frage der Schulgröße. Grundsätzlich können Verwaltungsleitungen auch anteilig eingestellt werden, aber es gibt dort Licht und Schatten. Das Licht besteht darin, dass in meinem Fall eine volle Verwaltungsleitungsstelle mit 25%, mit einem Viertel von der Schulbehörde bezahlt wird. Und 3/4 dieser Stelle die Schule aber bezahlen muss. Und zwar nicht aus dem Schuletat, über den ich frei verfügen kann, sondern aus den Lehrerstunden, die ich eigentlich ja für den Unterricht, für Fördermaßnahmen oder auch Maßnahmen der Begabungsförderung zum Beispiel brauche, auch für Beratung. Ja, wir haben Beratungslehrer, wir haben eine Sonderpädagogin, wir haben einen Sozialpädagogen. Das sind alles Dinge, die aus Lehrerstunden finanziert werden. Und wenn ich dann eine Dreiviertel Verwaltungskraftstelle aus diesen Lehrerstunden zahlen muss, dann ist das eben ja, die negative Seite, wo jede Schulleitung spitz rechnen muss. Kann ich mir das leisten, auch wenn eine solche Stelle eben einen großen Mehrwert für das System insgesamt und auch für die Kolleginnen und Kollegen Entlastung bringt, zum Beispiel im Bereich von Klassenreisen oder so. Es ist immer noch die Frage, kann ich mir das leisten? Und klar, die Schulen würden sich wünschen, dass eben ein größerer Anteil von der Behörde bezahlt wird und weniger aus dem Schulbudget. Das ist der Punkt, wo jede Schule schauen muss, kommt das hin?
Lassen wir uns noch kurz einen Schwenk zur aktuellen Bildungspolitik machen. Es geht um den Digitalpakt. Der alte läuft im Mai aus, also in gut 2 Wochen. Und der neue ist noch gar nicht beschlossen. Da machen die Länder gerade Druck mit einem Brief an das Bundesbildungsministerium. Was heißt das für Sie an der Basis gewissermaßen, sage ich mal, wenn Sie heute noch nicht wissen, wie es im Mai, also in gut 2 Wochen, mit der Finanzierung von Digitalisierung an den Schulen weitergeht?
Ja, das Problem ist nicht so sehr die Monate, nachdem das ausgelaufen ist, sondern das Problem ist die fehlende Perspektive über die nächsten Jahre. Die meisten Schulen haben jetzt dank des Digitalpaktes tatsächlich recht viel hochwertige Hardware beschaffen können. Das ist auch von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich, was vorher schon da war, was Vernetzung anbelangt, was digitale Tafeln anbelangt und was eben auch Endgeräte anbelangt. Aber wir alle wissen, dass diese Hardware ja eine deutlich begrenzte Lebensdauer hat. Das gilt in besonderer Weise auch für die Endgeräte, also für Notebooks, für Tablets, für iPads. Die halten keineswegs ewig. Und da machen wir uns große Sorgen, dass die Geräte, die wir jetzt haben, anschaffen können und die Unterricht sehr positiv verändern, dass die dann in absehbarer Zeit, die Digitalpakt läuft ja auch schon eine Zeit lang. Und das heißt, die Schulen, die als erstes Geräte angeschafft haben, deren Geräte sind jetzt am ältesten und die werden dann auch in absehbarer Zeit Schritt für Schritt ihren Geist aufgeben. Und die Gelder, die notwendig sind, um dort Ersatz zu beschaffen, die sind eben nicht gesichert. Und insofern haben da bundesweit die Schulleitungen wirklich Sorge, wie soll es weitergehen? Und ich will an der Stelle gleich weitermachen. Es gibt noch 2 Punkte, die genauso problematisch sind, nämlich, dass viele Schulen nicht die Manpower, nicht die Qualifikation am Standort haben, um die Technik zu warten, gegebenenfalls zu reparieren und auch zu administrieren. Da sind erhebliche Gelder notwendig und das ist ein Problembereich, der für viele Schulen Fragezeichen aufwirft.
Wie Schulen bei Technik- oder IT-Fragen oder bei der Bewältigung von Bürokratie- und Verwaltungsaufgaben entlastet werden können, darüber habe ich mit dem Hamburger Schulleiter Christian Borg gesprochen. Und das Interview mit ihm haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Schulbesuche in einer KZ-Gedenkstätte, die sollten eigentlich verpflichtend in den Lehrplänen verankert werden. Dafür jedenfalls spricht sich Josef Schuster aus, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Über das Pro und Contra, was so eine Verpflichtung dann am Ende bewirken könnte, wurde schon viel diskutiert. Viele Schulen stehen im Alltag aber oft auch vor ganz praktischen Hürden, schaffen es nicht, eine längere Anreise zum Beispiel zum ehemaligen Vernichtungslager Auschwitz zu ermöglichen. Hanna Kasmirowski stellt ein digitales Angebot vor, mit dem Schülerinnen und Schüler eines Gymnasiums in Münster die KZ-Gedenkstätte ganz einfach besuchen konnten.
Das Gemurmel in der Aula des Schiller-Gymnasiums in Münster verstummt, sobald eine Videoanimation auf der großen Leinwand startet.
And to remember what is forever lost.
Schwarz-Weiß-Bilder des Vernichtungslagers Auschwitz. Dann ein Schwenk über das flache Gelände. Eine Frau in Selfie-Perspektive erscheint live im Bild.
I'm in Auschwitz-Birkenau. Behind me you can see the man
Sie steht live vor Ort und führt die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse digital anderthalb Stunden über das Gelände von Auschwitz-Birkenau. Auf Englisch, denn die wenigen deutschen Guides sind ausgebucht. Trotz der Fremdsprache berührt die Führung die Schüler.
Ich fand es sehr beeindruckend heute.
Es hat mich auch persönlich sehr berührt, weil ich wusste, dass Vorfahren von mir dort waren.
Das Schiller-Gymnasium hatte das Projekt in der Testphase vergangenes Jahr bereits ausprobiert und mitgeholfen, weiterzuentwickeln. Nun will es die digitale Tour fest in seinen Unterricht aufnehmen, wie rund 10 andere Schulen im Land auch. Fast alle Schulen, die das Projekt bisher getestet haben, sind in NRW. Nordrhein-Westfalen ist auch das Bundesland, das das Projekt deutschlandweit finanziell am stärksten unterstützt. Dazu zählt auch die Antisemitismusbeauftragte von NRW, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger.
Demütigung, Hass, Ermordung von Menschen, auch eben aus Rassismus, aus Antisemitismus, aus Islamophobie, das gibt's auch heute. Deshalb brauchen wir eben auch so einen virtuellen Rundgang, weil wir müssen auch junge Menschen, die sich noch nicht so damit befasst haben, oder auch Erwachsene, die mit diesen Themen überhaupt nicht in Berührung kommen, immer versuchen, sie zu erreichen, ihnen gewisses Wissen zu vermitteln.
Leuthäuser-Schnarrenberger stellt klar, dass es sich bei den virtuellen Touren um ein zusätzliches Angebot handelt, beispielsweise für den Religions- oder Geschichtsunterricht. Das sieht Schülerin Mona auch so.
Ich glaube, wenn man halt persönlich da, wird man es eben besser verstehen können, weil man dann eben alles auch genau weiß, wo was steht und die Größe und so, weil ich finde, das kann man im Video jetzt nicht so genau wahrnehmen.
Ein Gewinn der neuen Technologie ist, Videos von Zeitzeugen einspielen zu können. Und in Zukunft soll noch mehr Interaktion zwischen dem Publikum und dem Guide stattfinden. So soll die Online-Führung möglichst nah an den realen Besuch herankommen. Die Landesregierung hat sich vorgenommen, dass jeder Schüler und jede Schülerin im Laufe der Schulzeit eine Gedenkstätte besucht. Für Ministerin Feller ist dabei unerheblich, ob der Besuch vor Ort oder digital stattfindet.
Naja, Gedenkstättenfahrten gehören schon für uns zum festen Schulalltag dazu. Deswegen gibt es auch seitens des Landes eine Förderrichtlinie, wo wir diese Fahrten auch eben ermöglichen und finanziell unterstützen. Und was jetzt neu ist, ist eben die Möglichkeit, auch gerade Gedenkstättenorte wie Auschwitz digital zu besuchen, weil doch nicht jede Schule die Möglichkeit hat und auch die Kapazitäten in Auschwitz es gar nicht hergeben, dass alle Schülerinnen und Schüler nach Auschwitz kommen.
Sagt NRW-Bildungsministerin Dorothee Feller. Sie hat sich gemeinsam mit einer 10. Klasse digital durch die KZ-Gedenkstätte Auschwitz führen lassen. Der Zeitarbeitsbranche, der eilt ja nicht immer der beste Ruf voraus. Immer mal wieder gibt es Meldungen über Ausbeutung und Lohndumping. Aber es gibt auch gute Nachrichten aus der sogenannten Arbeitnehmerüberlassung, so heißt das. Denn die Zahl der Arbeitsunfälle hat sich in den letzten 15 Jahren halbiert. Wie es zu diesem deutlichen Rückgang kommt und warum Beschäftigte tendenziell ein höheres Risiko haben, sich zu verletzen, das ordnet Johannes Zuber für uns ein.
Auch wenn die Zahlen rückläufig sind, Zeitarbeiter verletzen sich häufiger als ihre Kollegen in anderen Branchen. Denn wer für eine Zeitarbeitsfirma arbeitet, ist häufig jung, männlich und als Hilfskraft tätig. Viele arbeiten auf dem Bau, in Warenlagern oder Fabriken. Alles Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit für Arbeitsunfälle erhöhen. Das geht aus den Zahlen der gesetzlichen Unfallversicherung hervor. Auch bei der Hamburger Zeitarbeitsfirma von Oliver Heyer kommt es manchmal zu Verletzungen. Hier sind vor allem Handwerker angestellt, Maler, Tischler, Metallbauer. Und zwei davon hatten Pech.
Der eine hat sich mit dem Hammer auf die Hand gehauen und der andere hat sich die Hand gequetscht, weil er auch irgendwas hat fallen lassen, was auf seine Hand gefallen ist.
Die gute Nachricht, beide Unfälle waren nicht besonders schwer und es waren die einzigen Arbeitsunfälle, die Oliver Heyer in den vergangenen 4 Jahren überhaupt notiert hat. Sonst kamen die, je nach Saison, 20 bis 50 bei ihm angestellten Leiharbeiter unfallfrei von ihren Baustellen zurück.
Unfälle mit Stürzen von Leitern, Gerüsten oder schwere Kopfverletzungen oder so sind halt dadurch, dass man halt auf Baustellen verstärkt auch kontrolliert, dass da nicht irgendwelche Verlängerungsschnüre rumliegen, dass die Gerüste vernünftig geprüft und für sicher befunden werden und so weiter, doch sehr zurückgegangen.
Diese Beobachtung deckt sich mit den Zahlen der Verwaltungsberufsgenossenschaft VBG, der größten Trägerin der gesetzlichen Unfallversicherung in Deutschland. Demnach hat sich die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle in den vergangenen 15 Jahren halbiert. Und das hat 2 Gründe, sagt Carsten Zölk, bei der VBG für die Zeitarbeitsbranche zuständig. Erstens wandelt sich die Branche ähnlich wie der gesamte Arbeitsmarkt.
Der Produktionssektor ist im Abflauen begriffen. Dienstleistungen und Logistikbereiche nehmen deutlich zu. Das wirkt sich natürlich auch auf die Unfallzahlen aus, wenn Beschäftigte in weniger gefährlichen Bereichen oder unfallträchtigen Bereichen tätig sind.
Und der zweite Grund für die gesunkenen Unfallzahlen, laut Carsten Zölk von der VBG, Arbeitsschutz spielt nicht nur in den Einsatzbetrieben eine größere Rolle, auch die Zeitarbeitsfirmen selbst sind sich des Themas mehr und mehr bewusst.
Die Branche selber sieht, wir haben mit dem Thema Sicherheit und Gesundheit zu tun. Wir tragen da auch ein Stück weit Verantwortung und müssen auch was tun. Und dieser Verantwortung kommt die Branche auch zunehmend nach.
Der Zeitarbeitsunternehmer Oliver Heyer sensibilisiert seine Mitarbeiter deshalb dafür, Arbeitsschutzbestimmungen einzuhalten. Und er ist selbst regelmäßig auf den Baustellen unterwegs, auf denen sie eingesetzt werden. Dort will er überprüfen, ob seine Angestellten sicher sind.
Und halt eben versuchen, den Mitarbeitern ein sicheres Gefühl zu geben, wenn ihnen etwas komisch vorkommt, dass sie dann auch uns Bescheid sagen sollen. Dann fahren wir auf die Baustellen, gucken uns das an, bevor der Druck von Vorarbeitern oder Vorgesetzten ausgeübt wird. Ihr müsst da aber arbeiten und die haben da kein gutes Gefühl. Da kann man schon vieles verhindern an Arbeitsunfällen.
Hier wird also einiges an wirksamer Präventionsarbeit geleistet. Mehr in den Fokus rücken müsste jetzt aber auch die psychische Gesundheit der Leiharbeiter, sagt Carsten Zölk von der VBG. Denn die stünden branchenspezifisch unter besonderem Druck. Einerseits sind sie in ihren Einsatzbetrieben ganz hinten in der Befehlskette und viele beklagen mangelnden Respekt von Seiten ihrer Vorgesetzten.
Andererseits gibt es für Zeitarbeitsbeschäftigte natürlich auch ganz besondere eigene Herausforderungen, zum Beispiel so Fragestellungen, wie lange dauert denn eigentlich mein Einsatz, wo komme ich als nächstes hin, also besondere Anforderungen auch hinsichtlich der Flexibilität und noch einige andere Punkte.
Deshalb hat die VBG einen Fragebogen entwickelt, mit dem Zeitarbeitsfirmen die psychische Belastung ihrer Angestellten abfragen können. Ein erster Schritt, der zumindest die Aufmerksamkeit der Branche auf das Thema lenkt. Aufmerksamkeit als erster möglicher Schritt für Verbesserungen. Das zeigt auch die gesunkene Zahl der Arbeitsunfälle.
Das war's von uns, von Campus und Karriere. Am Mikrofon war Regina Brinkmann.